2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Mittwoch, den 5. November 2025. Es ist fast genau 19.10 Uhr und ihr hört den Müllerton vor dem Auswärtsspiel, das am kommenden Sonntag in Freiburg stattfindet. Ja, meinen Gast kennt ihr schon aus der Saisonvorschau, mich kennt ihr auch, ich bin Yannick und ich begrüße Paddy. Moin.
Sally, grüß dich. Es ist 19.04 Uhr, es ist die bessere Uhrzeit.
Das kann man sehen, wie man möchte. Gut, schön, dass du auf jeden Fall wieder mit dabei bist. War ja ein bisschen unklar, mit wem ich hier so vor dem Spiel über den SC sprechen würde, aber umso schöner, dass es jetzt zwischen uns beiden geklappt hat. Und wir fangen einfach mal, weil du ja wie gesagt im Sommer schon in der Saisonvorschau da warst, die verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes, wer da nochmal reinhören möchte, weil das ja schon wieder eine Weile her ist. Wir beginnen ja jetzt schon den 10. Spieltag. Damals haben wir uns unter anderem in der Rubrik Behind the Scenes, weil ja alles so ein bisschen im Zeichen von Filmen und Serien stand, darüber unterhalten, wie das denn jetzt mit dem Präsidenten beim SC Freiburg ist. Und damals stand schon ein Vereinsrat im Raum, der quasi, so habe ich dich damals verstanden, den Präsidenten quasi so ein Stück weit ablösen soll. Wie ist denn da der aktuelle Stand im Verein?
Ja, genau, die ist nicht mehr nur eine Idee, sondern seit der Mitgliederversammlung Anfang Oktober jetzt auch fest in der Satzung verankert und er wurde gewählt. Der Vereinsrat existiert, den Präsidenten gibt's jetzt auch qua Satzung nicht mehr. Und ja, der Vereinsrat ging quasi über, beziehungsweise anders gesagt, der Ehrenrat ging komplett über in den Vereinsrat und wurde angereichert durch 4 neue Mitglieder, wovon einer, der Marc Schmid, der Vorsitzende des neuen Gremiums ist und der dann auch zukünftig beispielsweise auch die Mitgliederversammlung leiten wird und letztendlich der Vorsitzende dieses Gremiums ist und der Hauptansprechpartner für alle neuen Belange, die in diesem Vereinsrat aufgehen. Grundsätzlich geht es oder hat die Aufgaben des Vereinsrats sehr viel von dem, was der Ehrenrat davor gemacht hat und das, was der Präsident machen sollte. Wahrung der Tradition und Förderung des Geschichtsverständnisses, Förderung der Vereins- und Fankultur im Allgemeinen, Durchführung von Veranstaltungen wie eben auch die Mitgliederversammlung und aber halt auch eine neue und sehr wichtige Aufgabe, die Aufnahme und Beratung von Mitgliederanliegen. Und da haben wir jetzt quasi als Mitglieder ein eigenes Gremium für. Es ging wild umher bei der Abstimmung, weil ja die Kandidaten und Kandidatinnen, die jetzt alle Teil des Vereinsrats sind, waren auch die einzigen, die zur Wahl standen. Es gab also nicht mehr Kandidaten als mögliche Plätze. Das war ein Diskussionspunkt, was in der Mitgliedschaft nicht bei allen gut ankam. Und man hat der jetzt neue Vorsitzende, Marc Schmid, kommt aus dem Aufsichtsrat, was natürlich, ja, da dieser auch gleichzeitig der Wahlausschuss war, wobei man nachfolgend sagen muss, dass er nicht Teil des Wahlausschusses war, aber er kommt halt aus dem Gremium, was die Vorschläge der Mitgliedschaft gezeigt hat und dann vorgestellt hat, hatte das für viele Leute dann ein kleines Geschmäckle. Andererseits wurden die erstmal initial für 2 Jahre gewählt. Ab dann wird es, glaube ich, 4 Jahre sein und gilt letztendlich als erste Übergangsphase, um auch erstmal abzustecken, ja, was werden die To-Dos sein, die der Vereinsrat machen wird? Wie wird sich das einspielen? Und ich denke, auch was man als Learnings jetzt beispielsweise aus den ersten Bewerbungsphasen jetzt genommen hat, wird man hoffentlich aufarbeiten, auch in der nächsten Mitgliederversammlung nächstes Jahr vielleicht nochmal ansprechen und abstimmen, sodass man dann in 2 Jahren noch ein paar Stellschrauben schrauben können. Und dann schauen wir mal, worauf, wie das anläuft und wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass der Schritt auf jeden Fall was in die richtige Richtung ist, weil die ganzen Aufgaben, die der Präsident vormals ehrenamtlich innehatte, waren schlicht nicht mehr stemmbar für eine Person. Und deswegen hoffen wir, dass mit dem neuen Vereinsrat da ein bisschen mehr Struktur und Abbildbarkeit der Mitgliedschaft stattfinden wird.
Der ist aber auch komplett ehrenamtlich, ne?
Ja, der ist komplett ehrenamtlich.
Okay, also quasi die Aufgaben, die es vorher gab, noch auf ein paar mehr Schultern verteilt und jetzt erstmal so ein kleiner Testballon über 2 Jahre, um zu schauen, wie sich das Ganze bewährt.
Genau, so kann man sagen, ja.
Haben wir da auch ein kleines Update, was im Vereinsleben so los ist und können uns ja dann auch wieder mit Rückbezug auf die Saisonvorschau aufs Sportliche beziehen. Die Folge haben wir damals genannt, Julian erobert Rom, weil schon damals im Sommer die Vorfreude bei dir rauszuhören war, dass es in dieser Saison vor allem die Motivation daraus gezogen wird, dass es nach Europa geht. Einige Spiele sind ja auch schon gespielt, durchaus erfolgreich, muss man sagen, wenn man so auf die Ergebnisse schaut. Können ja mal gerade kurz den Spielplan durchschauen. Es ging am ersten Spieltag mit einem Heimspiel gegen den FC Basel los. Das wurde 2-1 gewonnen. Dann gab es ein 1-1 bei Bologna und ein 2-0 zu Hause gegen Utrecht. Und jetzt steht morgen, während wir hier sprechen, wenn die HörerInnen das zu hören bekommen, ist das Spiel wahrscheinlich schon gelaufen. Mal gucken, wie schnell ich morgen Abend mit dem Schnitt bin. Das bekomme ich heute Abend leider zeitlich nicht mehr hin. Von daher können dann die HörerInnen schon mal schauen, wie es da für euch gelaufen ist. Aber das ist ja ein guter Start in die Euroleague, ne?
Voll. Die Euroleague ist auf jeden Fall der Wettbewerb, der diese Saison am meisten Spaß macht. Auch weil, ich glaube, da kommen wir gleich, wenn wir vielleicht auf das Spiel am Sonntag schauen werden, zwischen unseren beiden Vereinen nochmal genauer drauf. Aber es scheint immer noch so, dass man in Europa mit ein paar Aktionen erfolgreich sein kann oder mit einer Anlage des Spiels, weil in Europa dann doch einem mehr Freiräume zwischendurch gegeben werden, als es vielleicht in der Bundesliga der Fall ist. Und das macht sehr großen Spaß. Man hat beispielsweise das erste Spiel gegen Basel, das war hier fast schon ein internationales Derby. Wer hier ein bisschen die geografische Lage kennt, das war für Basel beispielsweise das naheste Pflichtspiel in ihrer Saison. Also selbst Zürich ist weiter weg. Und das war einfach sehr, sehr cool. Super Stimmung. Top gestartet. In Bologna bei einer wirklich sehr guten Mannschaft ein 1-1 herausgeholt, was nicht einfach war. Dann wirklich Utrecht, die deutlich schlechter waren, aber die dann wirklich auch gut hergespielt, war absolut verdient gewonnen. Es steht man sehr, sehr gut da. Nizza kann ich super schwer einschätzen, wie das morgen wird, aber man merkt schon, irgendwie in Europa funktionieren ein paar Automatismen sehr, sehr gut. Jeder hat halt vor allem Bock drauf, weil auch wenn es jetzt das dritte Mal in 4 Jahren ist, es ist halt immer noch was Besonderes, europäisch zu spielen, und das macht einfach schon echt Laune und ja, kann man sich nur gerade drauf freuen, das mitzuerleben. Und ich bin zwar traurig, dass ich jetzt morgen nicht in Nizza bin, aber werde es trotzdem natürlich sehr gespannt vorm Fernseher mindestens verfolgen.
Das glaube ich. Und wie gesagt, wenn ihr das hier hört, könnt ihr schon mal nachgucken, wie es denn für den SC Freiburg in der Euroleague so weitergegangen ist. Bisher sieht das ja, wie du schon ausgeführt hast, sehr gut aus. Und natürlich auch für alle, die dahin fahren, ist ja allein die Reise schon ein Spektakel an sich, kann ich mir vorstellen. Richten wir das Lupenglas mal ein bisschen genauer und kommen zumindest schon mal in den deutschen Pokalwettbewerb. Auch da bisher nichts zu meckern. Pflichtsieg in der ersten Runde, würde ich sagen, bei den Sportfreunden Lotte. 2-0 aus eurer Sicht und jetzt zuletzt noch gar nicht so lange her 3-1 in Düsseldorf gewonnen. Also ihr macht das in Auswärtsspielen und auch innerhalb der 90 Minuten. Bei uns dauert das ja in Heimspielen manchmal ein bisschen länger. Ja, aber auch, würde ich sagen, wahrscheinlich dein Fazit in DFB-Pokal fällt bisher positiv aus, oder? Oder mit Abstrichen?
Mit Abstrichen würde ich, ja. Das trifft es ganz gut, weil erstmal im Pokal, so ehrlich muss man sein, wichtig ist, weiterzukommen. Alles andere, auch die Art und Weise, ist dann im Nachhinein betrachtet egal. Aber letzte Woche, als das Spiel gegen Düsseldorf war, ich war, glaube ich, selten so frustriert nach einem 3-1-Sieg, weil man insbesondere eine zweite Halbzeit gespielt hat, in der es nicht daran lag, dass man selbst so gut war, dass man dieses Spiel gewinnt, sondern weil Düsseldorf es nicht geschafft hat, die absolute Oberhand in dieser Halbzeit in was Zählbares umzumünzen. Also in der zweiten Halbzeit hatte der SC gerade mal 28% Ballbesitz. Und das war dann wirklich ein absolutes Graus. Das Spiel vom SC bestand aus, ja, den Ball rauskloppen gefühlt einfach nur die ganze Zeit. Man hatte kaum Ballbesitzphasen, die länger als 5 Sekunden gingen. Und das war schon sehr frustrierend, weil auch wenn, ja, Zweitligist ist immer eklig, gerade auswärts in einem Pokal. Pokal ist immer anders, eigene Gesetze, man kennt die ganzen Sprüche. Aber zum Zuschauen war das wirklich nicht schön. Und wir hatten leider jetzt viele Spiele in dieser Saison, die jetzt auch nicht so super schön anzuschauen waren. Und dann war das doch ein bisschen frustrierend zu sehen, wie es einfach irgendwie nicht so wirklich greift und wie man, obwohl man Favorit ist, das eigentlich auch im Spiel gar nicht sieht. Und im Endeffekt trotzdem, man ist weitergekommen, das ist das Wichtige. Das zu verlieren, hätte mich noch mehr genervt. Aber so wirklich zufriedenstellend war das trotzdem nicht.
Ja, im Pokal gegen Düsseldorf rausfliegen, da haben St. PaulianerInnen auch noch schlechte Erinnerungen dran. Das ging ja für uns auch schon mal nicht gut aus. Gut, also wenn wir sagen, Europa super, die Gestellschrauben greifen und man kann mit wenigen Mitteln da durchaus erfolgreich sein, im Pokal schon einzelne Abstriche, dann musst du mir jetzt, wenn wir jetzt noch weiter das Brennglas schärfen sozusagen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, egal. In der Liga stehe ich vor ein paar Fragezeichen. Ich weiß, wir haben im Sommer in der Rekapitulation der vorherigen Saison gesagt, das war der beste Saisonstart des SC damals. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr behaupten, ne? Also es ging direkt mit 2 Niederlagen los. Einmal zu Hause 1-3 gegen den FC Augsburg und dann 4-1 in Köln abgefertigt worden. Also 7 Gegentore bei nur 2 selbstgeschossenen Treffern aus den ersten 2 Spielen. Dann hat man sich anscheinend ein bisschen gefangen. 3-1 zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Auch nicht mal eben so nebenbei erspielt wahrscheinlich. Kannst ja gleich gerne die Partien noch ein bisschen mit Inhalt füllen. Ein 3-0 auswärts in Bremen geholt aus eigener Sicht. Und dann stagnierte es ein bisschen, wenn man das so von außen betrachtet. 1-1 gegen Hoffenheim, 0-0 in Gladbach, 2-2 gegen die Eintracht. 0-2 in Leverkusen aus eurer Sicht und dann jetzt zuletzt ein 0-0 gegen Union Berlin. Also das Siegergehen ist zumindest in der Bundesliga so ein bisschen abhanden gekommen gerade.
Ja, absolut. Der Saisonstand war schlimm. Das 3-1 gegen Augsburg war ein Spiel, wo ich aus diesem Stadion gegangen bin und mich gefragt habe, was zur Hölle da gerade passiert ist. Man war die klar auch bessere Mannschaft, hat aber 3 Böcke letztendlich geschossen und fängt sich 3 Tore. Absolutes Freakspiel, kann passieren. Man hat es noch ein bisschen gedacht, ja gut, nervt jetzt, weil ja irgendwie dann der ganze Sandro-Wagner-Hype, der direkt am ersten Spieltag entstanden ist, hätte ich gerne nicht gesehen. Aber da denkt man noch, ja gut, passiert halt, solche Spiele gibt es im Fußball. Und das 4-1 in Köln allerdings war ein richtiger Offenbarungseid und so ehrlich muss man sein. Da hat gar nichts funktioniert, da hat die Einstellung nicht funktioniert. Das war spielerisch nicht gut und man hat zusätzlich eine defensive Nichtabsicherung abgeliefert und Böcke geschossen. Das war wirklich unter aller Sau. Und da war ich, glaube ich, das erste Mal so richtig frustriert. Lange ist es her, dass ich wirklich gedacht habe, boah, ich habe hier gerade, es war auch noch an einem Sonntag und um 19:30 Uhr, da fährt man irgendwie nach Köln, doofe Anschlusszeit und kommt sich dann echt wie im falschen Film vor. Dann war es aber halt sehr, sehr gut, dass diese Länderspielpause direkt kam und da hat man sich ein bisschen gerüttelt. Osterhage, der ein bisschen angeschlagen war, kam auch wieder zurück. Man hat das Zentrum wieder ein bisschen gestärkt in der Defensive mit der Doppelsechsecke Stein-Osterhage. Und da hat man sehr, sehr guten Lauf. Du hast die Ergebnisse gerade erwähnt. Heimspiel gegen Stuttgart wirklich super. Auswärts in Bremen, bisschen hoch vielleicht gewonnen, trotzdem sehr abgeklärt gespielt. Dann kamen die europäischen Spiele schon dazu. Und ja, dann ist jetzt diese Unschiedenphase entstanden. Und stagnieren trifft es eigentlich sehr, sehr gut, weil es ist nicht alles schlecht, aber es fehlt sehr häufig die eigene Spielidee dann vor allem ja im letzten Spieldrittel. Also bei Hoffenheim war es noch so, ja gut, man hat am Donnerstag davor dieses auch sehr, sehr emotionale Spiel gegen Basel gehabt. Ein 1-1 ist dann erstmal auch okay, man war da jetzt auch nicht unbedingt schlechter oder so. War ein bisschen frustrierend, weil man das hätte gewinnen können, aber für einen Sonntag nach einem europäischen Spiel echt in Ordnung. Das 0-0 in Gladbach allerdings war auch wieder richtig schlecht und wir reden hier von einem Gladbach, was zu diesem Zeitpunkt ja ganz desaströs in die Saison gestartet ist, wo gar nichts funktioniert hat. Hm. Und man hat sich leider dem Niveau angeglichen in diesem Spiel. Man hat so gut wie keine Torchancen herausgespielt, war sehr, sehr müde. Immerhin verlierst du das nicht. Das ist dann vielleicht das Positive. Aber das war schon wirklich sehr, sehr biedere Kost. Und gegen Frankfurt war es dann wieder ein bisschen besser. Man hat eigentlich sehr gut gespielt. Man hat dann sich ein richtig ärgerliches Tor gefangen, was dann zu diesem 2-2 geführt hat. Frankfurt ist kein schlechter Gegner. Da ist dann auch ein Unentschieden wieder in Ordnung. Das hat einen wieder ein bisschen glücklicher gemacht. Leverkusen kann man einfach 2-0 verlieren. Man war die schlechte Mannschaft, passiert. Das kann man, glaube ich, schnell abhaken. Und das 0-0 jetzt am letzten Wochenende in Berlin war wieder so ein bisschen von einer ärgerlicheren Natur, weil man ist eigentlich gut in die Partie gekommen. Und dann fängt sich aber Adamu eine relativ frühe Gelbe direkt in der ersten Minute schon und muss dann wirklich aufpassen, dass er nicht runterfliegt. Matanovic kommt für ihn ins Spiel, einen alten Bekannten von euch. Und dann hat man die restlichen 60 Minuten, also er wird, ich glaube, 30. 35. Minute kam er rein. Und dann stagnierte das Spiel nach vorne komplett. Man hat wenig Bälle festgemacht. Es war eine sehr, sehr unattraktive Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat Union auch wahnsinnig gedrückt, hätte durchaus ein Tor erzielt, genau wie der SC auch, beide jeweils mit VAR zurückgepfiffen worden. Und irgendwie bleibt halt dieses Gefühl, man verliert nicht die Spiele. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass hier eine riesen Krisenstimmung entsteht. Aber es ist halt irgendwie so unbefriedigend, weil man tippt halt total auf der Stelle. Man ist auf Platz 11, hat 10 Punkte, man ist 4 Punkte weg von Platz 7, man ist 4 Punkte weg von Platz 16, so mitten so im Niemandsland der Tabelle. Und leider kann man auch nicht sagen, dass es unverdient wäre, sondern man spielt einen sehr, sehr biederen Fußball sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig in der Liga. Und leider ist man dann auf so einem grauen Mausplatz im Moment. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen frustrierend, weil es fehlt auch so ein bisschen der Blick für eine Besserung. Also es ist gerade ich will jetzt nicht alles, ich klinge jetzt sehr, sehr negativ und ich will jetzt nicht alles schlecht reden, weil das ist, wäre jetzt auch fies gegen der Mannschaft gegenüber und auch dem Trainerteam. Aber ich sehe gerade so wenig Spielideen und Spielfreude zwischendurch im Bundesliga-Alltag. Und ich kann mich damit arrangieren, wenn es auch mal eine Saison ist, wo man halt eine graue Mittelfeldmaus wird. Aber gemessen an der individuellen Klasse der Spieler, die man durchaus im Team hat und die man sich auch im Sommer dazugeholt hat, ist leider dann doch zwischendurch sehr häufig frustrierend, was dann dabei rumkommt.
Ja, das habe ich ja bewusst mit Europa angefangen. Nicht nur, weil man so schön vom Großen ins Kleine gehen konnte, sondern auch, weil es da ja durchaus gut läuft. Kannst du denn irgendwie, du bist ja wesentlich näher dran als wir, irgendwelche Gründe dafür ausmachen? Sind das die Veränderungen im Kader im Sommer? Ist das dieser, ja, hast du so ein bisschen angedeutet, dieser Wechsel, ach, unter der Woche noch international und dann so der graue Liga-Alltag? Was würdest du da aus deiner Sicht als mögliche Gründe ausmachen?
Ich glaube, da es gibt ein paar Gründe, die es geben könnte. Ich glaube, das Körperliche ist eine. Man hat jetzt, glaube ich, in 21 Tagen 7 Spiele oder so. Also da hat man ordentlich was zu tun jetzt. Oder in 22 Tagen. Es wird dann doch viel rotiert. Für SC-Verhältnisse sehr viel rotiert. Unter Streich war ja sehr häufig wenig Rotation zu sehen, selbst in solchen Wochen. Aber das ist schon natürlich auch eine körperliche Frage, ganz klar. Dann glaube ich halt einfach, dass man leider in vielen Dingen als SC mittlerweile anders vom Gegner wahrgenommen wird. Also ganz früher war es so, man war der absolute Underdog, man hat um den Abstieg immer mitgespielt. Das heißt, man hat dem Gegner den Ball überlassen, hatte wenig Ballbesitz, kam viel über das Rennen, ist viele Wege gegangen, dann über Konter oder versucht daraus ins Spiel zu kommen. Jetzt muss man halt selbst das Spiel machen. Und man hat sehr häufig einfach wenig Ideen, wie man das Spiel denn machen will. Man hat sehr gute Spiele, ein Joan Mazambi, den man an der Stelle hervorheben kann, der absolut durch die Decke geht bei uns. Großartiger Zentrumspieler, aber der kann es alleine halt nicht richten und ist dann halt, er ist halt noch sehr jung, geht dann zwischendurch halt ins andere Extrem über, geht manchmal ein bisschen zu häufig mit dem Kopf durch die Wand, verliert dann auch seine defensiven Aufgaben zwischendurch mal aus dem Blick und dann ist es halt ein bisschen unruhig und die Neuzugänge sind noch nicht komplett angekommen. Man hat einen Derry Sherhand, der gar nicht so wirklich auf dem Radar war von vielen, hat man eher gedacht, der ist halt, kommt halt so mit rein. Man hatte wenig Erwartungen hier, startet aber richtig gut durch, gibt der linken Außenbahn eine ganz andere Note, als es ein Vincenzo Grifo tut. Aber beispielsweise ein Yuito Suzuki, der, ich glaube, war auch ich in der Saisonvorschau, der ihn sehr gehypt hat sehr gespannt drauf war. Der muss sich noch sehr an das Niveau, an die Körperlichkeit und an das Spiel der Bundesliga einfach gewöhnen. Also er ist halt nicht der starke Pressing-Spieler beispielsweise, der vorne drauf geht und körperlich an die Sache rangeht, mit Ball unglaublich spielfreudig und spielwitzig. Aber wenn dann beispielsweise, er hat jetzt gegen Union nicht gespielt, aber wenn dann halt so ein Trimmel ihm einfach ein paar Mal gegen das Schienbein tritt, dann muss er erstmal sich überlegen, wie geht er damit um. Und da merkst du, okay, der braucht einfach noch ein bisschen. Matanovic hatte ich gerade angesprochen. Ich würde nicht sagen, er fremdelt, aber er ist halt ein anderer Stürmertyp, als es ein Adamu oder ein Höhler ist. Er ist nicht der ganz krasse Pressingstürmer. Er ist aber auch nicht, also er wird noch, glaube ich, noch nicht so für seine Stärken komplett eingesetzt. Was auch ein Philipp Treu, auch ein alter Bekannter von euch, der ja auf rechts sich noch nicht durchgesetzt hat gegen einen älter werdenden Kübler beispielsweise und der auch noch ein bisschen Probleme hat mit der reinen Viererkette, die der SC unter Julian Schuster spielt, wo ich mir manchmal denke, ach, so ein bisschen mehr taktische Varianz oder mal gehen auf eine Dreierkette beispielsweise, damit der wirklich diese Schiene bespielen kann auf der rechten Seite. Das fehlt ein bisschen. Also Julian Schuster hat eine ganz klare Spielidee, hat einen manchmal zwischendurch sehr konservativen Ansatz, würde ich sagen. Er hat wenig taktische Variation drin, ganz klar auf Pressing und auf Gegenpressing angelegt. Und das, ich glaube, damit haben einfach, da wird mir noch ein bisschen gefremdelt. Es ist schwierig, da zu sagen, den einen Grund zu sehen, aber ich hatte vorhin auch mal kurz bei uns in der Spotcast-Gruppe gefragt, ob es noch irgendwelche Takes gibt. Und da meinte Julian ganz schön, dass er glaubt, dass der SC nicht wirklich bessere Lösungen entwickelt, als es noch vor einem Jahr der Fall war, als ihr 3-0 hier bei uns gewonnen habt. Und das ist so ein bisschen auch der Gedanke, den wir hatten. Wir sind ein bisschen ausrechenbar. Und ich glaube, das ist halt auch wiederum die Möglichkeit, wie man dann auch als Underdog-Team, wie ihr es dann einfach tabellarisch und wirtschaftlich und so seid, da halt wirklich Profit draus schlagen könnt, wenn das Spielglück wieder auf eurer Seite wäre. Wenn man halt das Spielermaterial sieht, ist es halt, ja, man wünscht sich zwischendurch einen etwas anderen, freudigeren oder experimentierfreudigeren und auch lebhafteren Fußball.
Okay, da steckt jetzt sehr viel drin. Bevor wir auf die Rollenverteilung am Sonntag kommen, würde ich noch ganz gerne im Kader drinbleiben. Ich habe gerade so ein bisschen, während du die Namen geschildert hast oder einige Namen erwähnt hast, so ein bisschen durchgescrollt und da ist mir aufgefallen, alle, die du erwähnt hast, sind 25 oder jünger. Also du hast von den Älteren hast du da jetzt so gar keinen besonders hervorgehoben. Mag natürlich auch daran liegen, dass die einfach solide ihr Ding machen und nicht besonders hervorstechen, weder positiv noch negativ. Aber ein Mansambi zum Beispiel ist erst 20, auch der Suzuki, den du angesprochen hast, ist auch erst 24. Also ist da so langsam vielleicht auch, wenn man das doch als nächsten Grund mit reinführen könnte, hast du ja im Fall von Suzuki, gut, der kam jetzt auch aus einer anderen Liga, aber dass einfach die jüngeren Spieler da vielleicht auch einfach noch nicht konstant die Leistung abrufen können, sondern einfach noch ja, Lehrgeld zahlen müssen manchmal?
Ja, absolut. Also der Umbruch ist im Gange, trotz allem. Man hat aber halt echt immer noch, du hast gerade die gewachsenen Spieler so quasi erwähnt, die haben wir halt immer noch. Also man hat einen Vincenzo Grifo, der immer noch oder wieder Topscorer ist bei uns im Team. Man hat mittlerweile einen Maximilian Eggestein, der jetzt seit vielen Jahren da ist und sich zur absoluten Stammkraft auf der 6 etabliert hat. Man hat hinten die Innenverteidigung Lienhard Ginter, die keine Ahnung, wie viele Spiele schon zusammen auf dem Buckel haben. Also das ist ja eine richtig gewachsene Struktur, die man durch die Bank weg hat. Mittlerweile auch Noah Atubolo, der an dem gar kein Zweifel mehr besteht, dass er unsere Nummer 1 im Tor ist, obwohl er nur 23 ist. Und natürlich so ein Christian Günther, der jetzt vor einer Woche beim Spiel in Düsseldorf gleichgezogen hat mit vormaligem Rekordspieler Andreas Zeyer. Das heißt, wir haben hier noch wirklich die alten Recken, die am Start sind und immer noch auch konsequent ihre Leistung abrufen. Aber ja, man muss quasi ein bisschen diesen Umbruch einleiten und den Jungen auch die Zeit geben, auch zu wachsen. Das ist ganz, ganz klar. Man merkt aber trotzdem, ich hatte es gerade gesagt, dass zum Beispiel Grifo wieder Topscorer ist, dass immer noch sehr, sehr viel Last auf den alten Schultern, nenne ich es mal, liegt. Und da ist einfach noch, ist noch viel Arbeit drin und genau.
Okay, also die alten Recken sind auch noch da und machen ihr Ding, aber die jungen Wilden stoßen langsam nach. Und ich sag mal ehrlicherweise von außen betrachtet, wenn der Preis ist, dass man halt mal eine graue Maus-Saison, wie du es genannt hast, verbringt, um diesen Generationenwechsel oder Umbruch, wie auch immer man es nennen möchte, einzuleiten, dann ist das, glaube ich, ein Preis, den ihr auch als Fans bereit wärt zu zahlen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Ja, also das ist ganz klar, wenn man ganz klar sieht, die Jungen kommen nach und nach rein und das passiert dann trotz allem, auch wenn vielleicht das sportlich zwischendurch nicht schön anzuschauen ist, dann ist es erstmal absolut in Ordnung und das ist auch ganz klar der Weg, den man auch sehen will und das ist der Freiburger Weg letztendlich, auch den eigenen Talenten, auch beispielsweise Max Rosenfelder mit 22, der letztes Jahr eine super Saison gespielt hat und dann durch Verletzung zurückgestoßen wurde. Da hoffen wir einfach nur drauf sogar, dass er da auch in die Phalanx zum Beispiel von Lienhard Ginter reinstoßen kann und an die Spielzeit kommt. Wir hoffen, dass ein Philipp Treu sich etablieren kann, weil wir einfach sehr große Stücke auf ihn halten und das ist cool, wenn das passiert. Wenn eine Saison, ich hatte es vorhin gesagt, wenn man dann halt Elfter wird oder Zwölfter in der Saison, ist es dann egal. Also wir müssten uns erst Sorgen machen, wenn wir wirklich in den Abstiegskampf trudeln würden. Und das glaube ich dann doch nicht. Dafür ist man dann, Stand jetzt, würde ich sagen, immer noch zu stark und punktet auch trotz allem zu konsequent. Ob es die schönste Saison wird, da würde ich zumindest ein Fragezeichen dran setzen mittlerweile.
Ja, das hat sich jetzt in den letzten gut 26 Minuten so ein bisschen rauskristallisiert, dass das jetzt nicht unbedingt eine Highlight-Saison ist, jetzt von den Europareisen mal abgesehen. Dann können wir ja mal zu dem Spiel am Sonntag überleiten. Das haben wir ja quasi in Nebensätzen eben schon so ein bisschen getan. Du hast schon gesagt, naja, diese Underdog-Rolle hat der SC abgelegt. Die haben wir natürlich als FC St. Pauli am Sonntag allein durch die Tabellensituation, wie du selber schon gesagt hast, umso mehr inne. Es bleibt aber auch dabei, du hast gesagt 10 Punkte, wir hatten es im Vorgespräch kurz, das sind nur 3 Punkte mehr, als wir haben. Ja, da kann zumindest temporär, angenommen der FC St. Pauli findet am Sonntag ja endlich mal zur Durchschlagskraft und trifft zumindest einmal das Tor, das ist ja in den letzten Spielen nicht so oft vorgekommen. Und ihr findet, wie du eben auch so ein bisschen skizziert hast, teilweise keine Mittel, weil ihr so ein bisschen ausrechenbar seid. Wie blickst du mit all dem, was wir jetzt gerade schon so angedeutet haben, auf das Spiel am Sonntag?
Es ist halt wieder ein Sonntag nach einer Europanacht. Und je nachdem, wie das morgen wird, vielleicht auch emotional wird, könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass so dieser spröde Bundesliga-Alltag vielleicht dann doch in ein paar Köpfen ist. Vielleicht nicht bei den Spielern. Ich glaube schon, dass die das alles ernst genug sehen und auch der Verein. Aber so im Umfeld, sag ich mal. Also je nachdem, wie das Spiel halt verlaufen wird in Nizza. Es kann auch sein, dass man, nehmen wir an, es verliert, dass man dann vielleicht auch mit gehörig Wut in den Bauch geht und denkt, boah, jetzt am Sonntag zeigen wir es, dass wir es eigentlich wirklich aktuell noch drauf haben. Aber es ist schon ein bisschen, die Gefahr ist halt im Hinterkopf. Also wenn man sich überlegt, ihr würdet es gewinnen, sind wir auf einmal punktgleich. Und das, obwohl wir 2 Spiele weniger verloren haben. Ja, na, auf einmal trudelt man so ein bisschen rein. Und das wäre natürlich super ärgerlich. Und ich glaube schon, dass man das auch intern sieht und auch zur Sprache bringt, dass man sich was anderes wünschen würde. Und ja, ich hoffe einfach, dass man das so sieht, habe aber trotzdem ein bisschen Angst. Also, was heißt Angst? Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es halt nicht klappt, sondern man halt wirklich vielleicht auch körperlich kaputt ist nach dem Spiel in Nizza und dass dann die paar Prozentpunkte fehlt, die halt dann doch auf dem hohen Niveau der Bundesliga einfach auch der entscheidende Faktor sein können.
Naja, vielleicht kann ich dich ein bisschen trösten. Angenommen, es kommt wirklich so, wie wir es gerade aus St. Pauli-Sicht natürlich sehr positiv schildern und wir ziehen zumindest vorübergehend punktgleich. Ich meine, das Torverhältnis ist immer noch um so viel schlechter, dass ihr da auf jeden Fall vor uns bleiben würdet. Aber du hast ja eben in der Skizzierung der bisherigen Spieltage gesagt, naja, da kam die Länderspielpause, danach wurde es wieder besser. Die erwartet uns ja dann nach dem Spiel bei euch dann auch nochmal. Von daher ist das ja vielleicht so ein kleiner Punkt, wo man sagen kann, okay, ist ja eh bei Auswärtsspielen bei mir immer so, ich wäre mit einem Punkt zufrieden, gerade in der aktuellen Situation für den FC St. Pauli, da kann jeder Punkt, glaube ich, helfen. Von daher, das wäre schon in Ordnung. Ich würde aber, wie gesagt, auch durchaus nehmen, dass wir da endlich mal wieder das Tor treffen. Und das reicht ja in den Fußballregeln dazu, dass man da 3 Punkte mitnimmt.
Also ich wünsche mir als Fan auf jeden Fall halt kein biederes 0-0 wieder. So wie wir es jetzt in Gladbach hatten, wie wir es bei Union hatten. Ich wünsche mir ein bisschen ein kleines Spektakel und wenn ich halt auch sehe beispielsweise, dass der SC coole Spielzüge hat und aber halt das Spielglück nicht hat, so, und dass man das dann trotzdem verliert mit einem 2-1 zum Beispiel, dann ist es punktetechnisch absolut ärgerlich. Aber ich könnte mit sowas besser leben als wirklich mit 90 Minuten Fußball, wo ich denke, boah, ich hätte eigentlich was Besseres an dem Sonntagmittag machen können.
Gut, so unterschiedlich sind die Erwartungshaltungen. Ich glaube, ich spreche für einige, die hier zuhören, wenn ich sage, wir würden uns einfach einen unspektakulären Punkt gewinnen oder vielleicht sogar mehr wünschen, weil einfach ja die Ereignisse der letzten Wochen und gerade auch die Ergebnisse, das wäre jetzt einfach mal Balsam auf die Seele, zu sehen, dass unsere Defensive wieder gut steht, das wäre schon mal, ich meine, das hat uns ja auch in der vergangenen Saison stark gemacht, da einfach wenig zuzulassen und was dann nach vorne geht, muss man sehen. Also ich glaube, aus St. Pauli-Sicht wäre ein 0-0 wesentlich akzeptierter als aus SC-Sicht.
Ja, ich glaube auch, ja.
Okay, soll ich dir trotzdem oder darf ich dir trotzdem einen Tipp abbringen für Sonntag?
Ich bin dann halt doch einfältiger SC-Fan, der immer trotzdem mit einem Schwung Optimismus reingeht und deswegen sage ich, dass es ein doch klares 2-0 für uns wird.
Ja, das würde sich in die Ergebnisse der letzten Wochen so ein bisschen einreihen. Ich bleibe aber, oder was bleibt mir denn anderes übrig, als nach 6 Niederlagen halbwegs optimistisch zu bleiben? Auf den Sieg gehe ich nicht, wie gesagt. Dazu müsste schon innerhalb einer Woche sehr, sehr viel zusammengreifen, was letzten Samstag einfach gar nicht sichtbar war. Und von daher gehe ich mit einem 1-1, was man dann ja nehmen kann, um darauf aufzubauen in der Länderspielpause und dann mal gucken, was danach noch so geht.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, euch zu sehen. So, euch alle. Also auch alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die runter nach Freiburg kommen. Ich freue mich auf euch im Gästeblock an einem Sonntag bei einem nicht so kleinen Weg.
Ja, das stimmt wohl. Also die Terminierung ist natürlich dann dem geschuldet, dass ihr am morgigen Donnerstag erstmal noch spielt. Deshalb spielen wir halt am Sonntag bei euch. Und eine frühere Anstoßzeit als 15:30 gibt es nur mal nicht. Von daher ist das halt so.
Die gibt es nur in der Liga, wo wir beide nicht hinwollen.
Das ist korrekt. Haben wir denn noch irgendwas vergessen im Vorfeld zum Spiel? Sonst könnten wir natürlich auch dann im Nachklapp nochmal draufschauen, was wir noch so genauer beleuchten wollen, auch im Hinblick auf das, was wir dann am Sonntag zu sehen bekommen haben.
Ach, ich glaube, jetzt vorgreifen wird mir jetzt nichts mehr einfallen. Wir können dann mal schauen, ob so diese typischen ausgerechnet Matanovic, ausgerechnet Treu, man hat so diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt, liegen schon auf der Hand, egal in welche Richtung. Mal schauen, ob wir solche zu besprechen haben.
Das gibt es durchaus auch beim FC St. Pauli, dass Ex-Spieler gerne gegen uns treffen. Aber du hast ja gesagt, Treu spielt auch gar nicht so eine Rolle, von daher.
Letzte Saison beim Auswärtsspiel bei euch hat er ja das entscheidende Tor für uns gemacht als Eigentor. Ich will es jetzt zwar nicht hoffen, natürlich aus SC-Sicht, aber es gibt ja auch ein ausgerechnet auch in eine andere Richtung notfalls.
Das stimmt. Wer wüsste das besser als Hauke Wahl, der noch ein Eigentor gegen Kiel sozusagen geschossen hat oder gegen seinen damaligen Verein Kiel, bevor er dann im Sommer zu uns kam. Viel Spekulation. Wir werden sehen, was wir am Sonntag dazu sehen bekommen und sprechen uns dann wieder. Danke dir, Paddy, für deine Zeit. Wir hören uns dann, wie gesagt, nach dem Spiel wieder. Hoffen auch, dass wir uns am Sonntag kurz persönlich über den Weg laufen können.
Yes.
Allen, die nach Freiburg fahren, du hast es gerade schon angedeutet, habt eine gute Reise, kommt gut hin, kommt noch besser zurück, passt auf euch auf. Ciao.
Ciao, gute Reise euch.